KBS 마가지.
ABS Magazin, das anspruchsvolle Journal für Politik.
Hier ist das ABS Magazin, Arbeit, Bildung und Soziales. Schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr zuhört. Euer gesellschaftspolitisches Magazin bei Radio X, dem Frankfurter Lokalradio. Ja, wir unterhalten uns heute über verschiedene Themen. Eigentlich ein zentrales Thema, und zwar Landwirtschaft. Das ist ja ein zentraler Punkt. Alle von uns, wir müssen essen, wir müssen diese Lebensmittel irgendwo herbekommen. Und Menschen betreiben da schon seit vielen Tausenden von Jahren Landwirtschaft. Das hat sich auch ein bisschen verändert über die Zeit. Und tatsächlich in den modernen Zeiten, in denen wir leben, ist auch die Landwirtschaft dann nicht weggekommen. Das heißt, nicht nur die moderne Technik verändert sich, auch diese alten Techniken des Lebensmittelanbaus, Lebensmittelherstellung, die haben sich verändert. Wir werden uns das ein bisschen genauer angucken, was das genau bedeuten kann. Die Sendung, die ihr heute jetzt hört, haben wir vorher aufgezeichnet oder besteht aus Teilen, die wir aus anderen Sendungen schon mal zusammengestellt haben, beziehungsweise aus einem Vortrag, der auch hier in Frankfurt vor einiger Zeit schon gehalten wurde. Deswegen, das ist jetzt keine Live-Sendung, ihr seid trotzdem dabei, ABS Magazin, Arbeit, Bildung und Soziales. Ich würde ja auch nochmal darauf hinweisen, unsere Webseite absmagazin.de steht auch zur Verfügung. Dort könnt ihr auch all die alten Folgen nachhören und könnt euch sozusagen nochmal schlau machen zu dem Thema. Kommen wir jetzt zur solidarischen Landwirtschaft. Das ist ein Begriff, der ein bisschen bezeichnet, wie man Landwirtschaft auch betreiben kann. Also nicht nur in der konventionellen Art und Weise, wie man das kennt vom Bauernhof mit Trecker und so, sondern auch, naja, mit anderen Möglichkeiten. Wir haben uns einen Vortrag angehört, und zwar eine Veranstaltung, die hat ein bisschen sperrigen Namen, Solidarische Landwirtschaft statt Agrifinance, Landwirtschaft im Kapitalismus und die emanzipatorische Potenziale solidarischer Alternativen. Tja, was bedeutet das? Naja, wir haben uns das angehört, da sind verschiedene Spezialisten, die sich dazu auskennen und ein bisschen was erzählen. Als erstes hören wir jetzt mal Kathi aus Marburg, die uns ein bisschen erläutert, was bedeutet es denn, solidarische Landwirtschaft zu machen und was sind auch die besonderen Eigenschaften, was macht man anders als auf den vielen Feldern, die unsere Städte umgeben. Also wir hören rein, eine Aufzeichnung aus der Raumstation Frankfurt in Rödelheim. Dort finden manchmal Veranstaltungen statt und dort haben sich eben auch genau einige Leute getroffen und hören den Vortrag. Das wurde im November vorletzten Jahres schon aufgezeichnet. Trotzdem spannende Informationen, die uns ein bisschen zeigen, wie das funktionieren kann. Also wir hören jetzt rein, Vortrag von Kathi.
Ja, guten Abend. Mein Job jetzt im ersten Teil ist es, so wie Max das ja gerade auch schon gesagt hat, mal darauf einzugehen, was in der Landwirtschaft hier so passiert. Ich konzentriere mich dabei jetzt vor allem auf Deutschland, auch wenn das natürlich in ein globalisiertes Wirtschafts- und Agrarsystem eingebettet ist, aber kann jetzt nicht über die ganze Welt sprechen. Und mein Ziel ist es jetzt in diesem ersten Teil einfach mal diese Begriffe konventionell und biologisch ein bisschen mit Leben zu füllen, weil ich denke, wir gehen mit denen allen täglich um. Und so ganz deutlich, wo eigentlich die großen Unterschiede bestehen, ist es, glaube ich, oft nicht. Und es geht mir darum, einfach deutlich zu machen, dass es nicht nur darum geht, ob Spritzmittel an der Apfelschale ist oder nicht, sondern wirklich die unterschiedlichen Auswirkungen auf Boden, Wasser, CO2, Artenvielfalt, also auf die Ökosysteme als Ganze deutlich zu machen, die eben von diesen unterschiedlichen Anbaumethoden ausgehen. Eigentlich müsste man da jetzt über Lebensmittel, Energiepflanzen und Industrierohstoffe sprechen, also über alles, was so im landwirtschaftlichen Kontext produziert wird, da es jetzt hier ja um solidarische Landwirtschaft geht und da momentan der Schwerpunkt bei Lebensmitteln ist, konzentriere ich mich jetzt auch vor allem auf Lebensmittelproduktion. Ja, die konventionelle Landwirtschaft, das ist die vorherrschende landwirtschaftliche Methode, wie ihr wahrscheinlich alle wisst. Und in Deutschland werden fast 95% der Ackerfläche konventionell bewirtschaftet. Und diese Methode, die verbreitete sich seit Anfang des 20. Jahrhunderts. Und entscheidend dafür waren vor allem technische Neuerungen und Forschungsergebnisse im Bereich der Pflanzenernährung. von Justus von Liebig. Ich gehe da nachher gleich auch nochmal kurz drauf ein. Und die Entwicklung des Haber-Bosch-Verfahrens zur künstlichen Stickstoffdüngerherstellung. Und dazu kommt natürlich noch Neuerungen bei Anbautechnik und Züchtungsverfahren. Durch diese Art der Landwirtschaft sind die Erträge massiv gestiegen in der Zeit und es wurden ganz große Hoffnungen damit in Verbindung gebracht, um auch eine wachsende Bevölkerung ernähren zu können. Und was ich so spannend finde daran ist, dass gleich zu Beginn von dieser Industrialisierung der Landwirtschaft sich auch Gegenbewegungen gebildet haben. Also zum Beispiel Anfang des 20. Jahrhunderts die Lebensreformbewegung oder ja auch schon im Jahrhundert davor am Ende und die noch heute existierende Demeter-Bewegung. Und all diese Bewegungen, die gleich zu Anfang als Gegenbewegungen da waren, sind auch heute ganz grundlegend für das, was wir heute unter biologischer Landwirtschaft verstehen. Biologische Landwirtschaft bedeutet, dass man diese Mittel, die in der konventionellen Landwirtschaft eingesetzt werden, nicht einfach nur weglässt, sondern das ist wirklich eine ganz grundlegend andere Herangehensweise an landwirtschaftliche Produktion. Und das möchte ich jetzt so ein bisschen gegenüberstellen. Die konventionelle Landwirtschaft, die ist abhängig von externen Produktionsmitteln und von nicht nachwachsenden Rohstoffen. Also das ist vor allem in Bezug auf Düngemittel der Fall, aber auch sonst. Und im Unterschied dazu möchte eine biologische Landwirtschaft im Idealfall Kreisläufe schaffen und wirklich unabhängig sein von fossilen Rohstoffen. Und somit geht es darum, halt wirklich dauerhaft funktionierende Systeme auch für nachfolgende Generationen zu schaffen. Also das jetzt erstmal so ganz abstrakt. Dadurch, dass es diese ganz unterschiedliche Herangehensweise gibt, führt das dazu, dass die Energieeffizienz dieser unterschiedlichen Bewirtschaftungsmethoden sehr unterschiedlich sind. Und zwar im Extremfall gibt es kleinbäuerliche Landwirtschaften, die ein Verhältnis haben von 1:20. Das bedeutet, eine Energieeinheit, die eingesetzt wird, produziert 20 Energieeinheiten Lebensmittel. Also das sind sozusagen die effektivsten landwirtschaftlichen Systeme, die mir bekannt sind. Und im Unterschied dazu gibt es im anderen Extrem Landwirtschaften, die ein Verhältnis haben von 1:3 in der konventionellen Landwirtschaft. Also für eine eingesetzte Energieeinheit nur 3 Energieeinheiten rausbekommen. Und also das sind die Extreme. Dazwischen gibt es ganz vieles in der ökologischen und in der konventionellen Landwirtschaft. Und woran das liegt, möchte ich jetzt genauer erklären. Nochmal ganz kurz einen Schritt zurück. Gibt es ganz viele Bereiche, wo sich diese Anbaumethoden drastisch unterscheiden und zum Beispiel in Bezug auf Düngemittel und somit auf globale Stoffströme, also Energie vor allem auch, Pflanzenschutzmittel, Saatgutsorten und Tierhaltung und natürlich noch viele mehr, also vor allem auch was soziale Komponenten angeht, worauf wir ja nachher noch zu sprechen kommen. Und ich kann das jetzt nicht alles umfassend erklären, sondern möchte das exemplarisch am Beispiel der Düngung einmal durchspielen, weil sich das eigentlich auch in den anderen Bereichen ganz ähnlich dann wiederholt. Es ist klar, dass Pflanzen zum Wachsen Nährstoffe brauchen. Und die werden eben in der konventionellen und biologischen Landwirtschaft auf ganz unterschiedliche Art und Weisen bereitgestellt. Und zwar kann man das überspitzt vielleicht so formulieren, dass in der konventionellen Landwirtschaft die Pflanze gedüngt wird und oft eben mit künstlich hergestellten Düngemitteln oder mit Düngern, die abgebaut werden, also als Rohstoff. Und das sind dann mineralisch vorliegende Dünger, also die liegen als Salz vor und die sind somit endlich, also weil diese künstliche Herstellung sehr energieaufwendig ist. Also das ist zum Beispiel beim Stickstoffdünger einem der Hauptpflanzennährstoffe der Fall. Und der wird eben über dieses Haber-Bosch-Verfahren hergestellt, das ich vorher schon kurz angesprochen habe. Und allein für dieses Verfahren wird 1% des weltweiten Energieverbrauchs verwendet. Und das ist ein ganz wichtiger Grund, warum die Landwirtschaft auch so massiv am Klimawandel beteiligt ist. Und eben ein anderer Dünger, der Phosphordünger, der wird abgebaut und die Vorkommen, da gibt es ganz unterschiedliche Zahlen, findet man, reichen noch von 50 bis 300 Jahren. Also es die ganze Landwirtschaft baut auf Stoffen auf, die nicht bis in alle Ewigkeit verfügbar sein werden. Und im Unterschied dazu geht die biologische Landwirtschaft sehr viel mehr vom Boden aus, also möchte eigentlich nicht nur die Pflanze mit den nötigen Nährstoffen versorgen, sondern erstmal ein Umfeld schaffen, das überhaupt gesundes Wachstum ermöglicht. Und der Boden wird dann mit organischem Material angereichert. Also zum Beispiel, und das muss dann erst zersetzt werden, um den Pflanzen zur Verfügung zu stehen, und zum Beispiel mit Mist und Mulchmaterial und Gründüngungspflanzen, die den Boden mit Nährstoffen anreichern. Und natürlich auch in der ja industrialisierteren biologischen Landwirtschaft wird das nicht alles vom Hof selber produziert, sondern es werden auch Handelsdünger eingesetzt, teilweise zum Beispiel Schlachtabfälle aus der konventionellen Tierhaltung auch. Also da gibt es auch ganz viele Sachen, die man sehr kritisch sehen kann, aber trotzdem ist es noch eine organische Art zu düngen, und die unterscheidet sich ganz stark von der mineralischen Art zu düngen. Und zwar kann man sich das so ein bisschen vorstellen wie den Unterschied zwischen Traubenzucker und Vollkornbrot, wenn wir das essen. Und zwar der Traubenzucker kann von uns einfach direkt aufgenommen werden, und das Vollkornbrot, das muss erst einmal wirklich verdaut werden. Und so ist das auch mit organischem Dünger, der einfach auf den Boden kommt. Also da gibt es dann die Bodenlebewesen, die das erst zersetzen müssen, und damit das dann die Pflanzen überhaupt aufnehmen können. Und das hat dann ganz massiv unterschiedliche Auswirkungen im Boden selber. Und zwar ist es so, dass wenn das erst zersetzt werden muss, es auch zu einem aktiven Bodenleben kommt und dieses Bodenleben eine aktive Bodenstruktur schafft. Und somit wird Erosion verhindert, also dass bei Wind und Regen Nährstoffe einfach ausgeschwemmt werden. Und außerdem verbessert sich das Wasserspeichervermögen im Boden. Das heißt, auch in trockenen Zeiten können die Pflanzen besser wachsen. Und der Boden ist reicher an Humus, also an lebendigem zersetzten Material. Und Humus besteht zu 50% aus Kohlenstoff. Das heißt, dass so wieder ganz viel CO2 gespeichert werden kann im Boden. Im Unterschied dazu ist es in der konventionellen Landwirtschaft so, dass diese Mineraldünger eben, wie ich vorher beschrieben habe, nicht erst abgebaut werden müssen, sondern, und dadurch geht das Bodenleben zurück und der Humus wird abgebaut, wodurch eben Wasser nicht mehr so gut gespeichert werden kann und auch Nährstoffe nicht. Und die Bodenfruchtbarkeit zurückgeht. Also Böden gehen da wirklich auch kaputt, und teilweise ist diese Art der Düngung sogar Grund für Wüstenbildung, die einsetzt. Und das heißt aber auch eben, wenn diese Dünger nicht mehr zur Verfügung stehen, dann kann auf diese Art und Weise nicht mehr angebaut werden, aber auch nicht auf eine andere, weil der Boden einfach ganz stark an Fruchtbarkeit verloren hat und das unheimlich schwierig ist, den wieder zu einem Boden zu machen, auf dem dann auch biologisch angebaut werden kann. Also man kann da ganz viel noch zu sagen. Ein Punkt, auf den ich jetzt an der Stelle noch eingehen möchte, ist, dass nicht nur diese Düngemittelherstellung im Konventionellen so problematisch ist, sondern auch der Einsatz, und das auch nicht nur, weil der Boden kaputt geht, sondern weil, wenn man mineralischen Stickstoff einsetzt, sehr leicht Lachgas frei wird und Lachgas fast 300 Mal klimaschädlicher ist als CO2. Genau, das war jetzt so sehr ins Detail in Bezug auf die Düngung. Ganz kurz zusammenfassend möchte ich nochmal sagen, also im Idealfall kann man eine biologische Landwirtschaft so betreiben, dass sie wirklich in Kreisläufen wirtschaftet und bei Bedarf auch relativ wenig oder ganz unabhängig von externen Produktionsmitteln ist und trotzdem die Bodenfruchtbarkeit dauerhaft erhalten bleibt, also dauerhaft Gemüse produziert oder Lebensmittel produziert werden können. Und eben die konventionelle ist abhängig von fossiler Energie und nicht nachwachsenden Rohstoffen und schädigt einfach ganz massiv Ökosysteme wie eben den Boden und auch ganz viel anderes noch. Ich habe jetzt diesen einen Aspekt so ausführlich behandelt. Ich möchte jetzt auf diese anderen Aspekte, die ich vorher schon genannt habe. Darf ich kurz? Danke. Nochmal ganz in Kürze eingehen, und zwar auf die globalen Stoffströme, weil ganz oft gesagt wird, besser konventionelle Produkte kaufen, wenn die wenigstens regional sind. vor dem Hintergrund, den ich gerade beschrieben habe, kann es eigentlich keine regionalen konventionellen Produkte geben, weil diese Produktion immer abhängig ist von Produktionsmitteln, die aus irgendwelchen anderen Ländern kommen. Also zum Beispiel Phosphor wird viel in Marokko abgebaut. Und also das ist immer, und Erdöl und so weiter, das ist immer ein globaler Warenstrom oder Produktionsmittelstrom. Und bei der biologischen Landwirtschaft ist das einfach viel eher möglich. Das ist, heißt nicht, dass das immer die Realität ist heute auf biologisch wirtschaftenden Höfen, aber das kann auf jeden Fall ein Ziel sein. Dann, was wohl der bekannteste Unterschied ist zwischen konventioneller und biologischer Landwirtschaft, ist wohl das Thema Pflanzenschutz. Ich finde es immer wieder eindrücklich, wenn ich mich einfach erinnere, als ich Kind war, was jetzt ja auch noch nicht ewig her ist, wie voll die Windschutzscheibe im Sommer mit Insekten war. Und das habe ich jetzt schon ewig nicht mehr beobachtet. Und das ist auf jeden Fall auch was, das mit dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zusammenhängt in der konventionellen Landwirtschaft, dass einfach die Artenvielfalt ganz massiv zurückgegangen ist. Und in der ökologischen Landwirtschaft wird einfach viel mehr versucht, durch eine Vielfalt stabile Systeme zu schaffen, wo man dann gar nicht so viel Insektizide einsetzen muss. Oder die meisten sind einfach verboten. Und Unkrautregulierung wird halt mechanisch gemacht und nicht einfach alles totgespritzt. Dann ein weiterer wichtiger Punkt sind die Saatgutsorten. Im konventionellen macht, denke ich, vor allem die Gentechnik immer wieder Schlagzeilen. Die spielt für uns hier vor allem als Futtermittelimporter aus Lateinamerika eine Rolle, die dann eben hier in der konventionellen Tierhaltung verfüttert werden. Aber sonst wird vom Anbau hier vor allem Hybridsaatgut eingesetzt. Das ist eine moderne Züchtungsvariante, die halt auf Gleichförmigkeit und hohe Erträge gezüchtet ist. Und das Problem ist einfach, dass da, dass ein Saatgutmarkt ist, der von 10 Konzernen überwiegend kontrolliert wird. Also 75% vom Saatgutmarkt ist von 10 Konzernen kontrolliert, was auch zu einem massiven Sortenrückgang geführt hat. Das ist teilweise auch ein Problem in der biologischen Landwirtschaft, weil da diese Sorten teilweise auch eingesetzt werden. Und trotzdem ist es so, dass es einfach in der Ökoszene immer wieder viele, viele Initiativen gibt, die sich einsetzen für mehr Sortenvielfalt und eben für auch traditionelle Züchtungsmethoden und samenfeste Sorten, die auch anpassungsfähig sind. Es braucht einfach diese Sortenvielfalt, weil wenn manche Sorten nicht mehr funktionieren, zum Beispiel aufgrund klimatischer Veränderungen, ist es total wichtig, dass wir viele haben, um einfach dann wieder welche zu finden, die dann funktionieren und überhaupt, um weiter Lebensmittel produzieren zu können. Was auch sehr bekannt ist, ist, denke ich, die Tierhaltung. Da ist es so, dass eben in der konventionellen Landwirtschaft weniger Platz ist, in der biologischen ein bisschen mehr und das Futter eben oft gentechnisch verändert ist in der konventionellen Landwirtschaft. Und da gibt's aber bestimmt auch im Ökobereich noch ganz viel Bedarf in Richtung artgerechte Tierhaltung. Was oft da, glaube ich, noch vergessen wird, aber was ich auch ein ganz wichtiger Punkt finde, in der konventionellen Tierhaltung oder in der Massentierhaltung ist es so, dass oft Riesenüberschüsse an Mist und Gülle entstehen, weil eben die Futtermittel nicht auf dem Hof selber produziert werden und das dann Flächen sind, wo der Mist wieder als Dünger benutzt werden kann, sondern weil die eben aus Lateinamerika kommen und wir sozusagen Nährstoffe aus den Böden entziehen, die hier in die Tierhaltung verfüttern und dann Nährstoffüberschüsse entstehen, die eine massive Belastung fürs Grundwasser sind, ganz oft. Ich habe jetzt diese Unterschiede dargestellt und es ist bestimmt so, dass es einfach ganz große Unterschiede gibt, obwohl auch noch viel Bedarf ist im ökologischen Landbau zu Verbesserungen. Und trotzdem halte ich einfach dieses EG-Bio-Siegel für einen Riesenschritt in die richtige Richtung, weil es einfach einen großen Unterschied macht, eben ob konventionell oder ob mineralisch oder organisch gedüngt wird. Und es ist so, dass in Deutschland gerade nur 4,8% der landwirtschaftlichen Fläche ökologisch bewirtschaftet sind und 3,7% vom Gesamtumsatz an Lebensmitteln auf den Biosektor entfällt. Also es ist einfach noch ganz, ganz wenig, obwohl die Unterschiede so groß sind. Und jetzt möchte ich mit der Frage eigentlich an Seba abgeben, warum wir eigentlich überwiegend diese konventionelle Landwirtschaft hier haben.
Das war Kati, die uns ein bisschen erzählt hat, wie sich also jetzt eine solidarische Landwirtschaft auch unterscheiden kann von der konventionellen Lebensmittelherstellung. Also, wir haben ja ab und zu, wir haben Musikwünsche und hören dem natürlich auch zu und sagen, okay, dann spielen wir mal was. Also, ein letzter Kommentar war, ey, spiel doch mal ein bisschen was Psychedelischeres. Tja, was sollen wir da machen? Da bleibt uns nichts anderes übrig, als hier einen echten Frankfurter Titel zu spielen, Lava 303, jetzt Super Psychedelic. Oh, Hier ist das ABS-Magazin Arbeit, Bildung und Soziales, euer gesellschaftspolitisches Magazin auf Radio X, dem Frankfurter Lokalsender. Also, wir sind jetzt hier gerade im Thema drin, solidarische Landwirtschaft. Was bedeutet das? Wie funktioniert das? Was hat das alles für Auswirkungen für uns? Wir haben uns neulich mal bei einem Vortrag ein bisschen umgehört in der Raumstation Frankfurt in Rödelheim. Und zwar ging es da um solidarische Landwirtschaft statt Agri-Finance, Landwirtschaft im Kapitalismus. Also ein Vortrag, wo es ganz gezielt um die Frage ging, wie lässt sich die Lebensmittelherstellung, wie lässt sich Landwirtschaft in unser Leben integrieren. Und da berichtet jetzt Seba von einem Forschungsprojekt von der Uni Frankfurt, das sich auch mit der solidarischen Landwirtschaft beschäftigt hat. Er berichtet jetzt mal ein bisschen, was sie so rausbekommen haben und wie jetzt auch wirklich im konkreten Punkt, im konkreten Detail das Landwirtschaften aussehen kann.
Ja, es erscheint ja eigentlich, was du gesagt hast, alles so logisch, so warum machen wir das nicht? Ich finde, die Argumente liegen total auf der Hand und man müsste nur einmal drüber nachdenken und dann wechseln wir einfach alle auf biologische Landwirtschaft und das Problem hat sich gelöst. Ist aber natürlich nicht so und das hat auch Gründe und das ist weniger die Dummheit und Unwissenheit der Menschen, sondern ganz viel die Rahmenbedingungen, die das schlichtweg erzwingen, dass diese Art von Landwirtschaft nach wie vor genauso durchgeführt wird. Auch am Rande spielt mit Sicherheit auch rein, vielleicht auch Bereitschaft, individuelle Bereitschaft von Menschen, Geld für sowas auszugeben oder nicht. Und natürlich gerade in Zeiten der Krise Geld dafür zu haben, was man ausgeben könnte, um zum Beispiel eine Landwirtschaft, die möglicherweise eben auch teurer ist, eben weil mehr Arbeitskraft zum Beispiel drin steckt und Rohstoffe meistens sehr, sehr günstig sind. Auch das spielt letztlich eine Rolle, aber der zentrale Faktor, wieso es eine durchweg konventionelle Landwirtschaft in Europa und fast auf der ganzen Welt gibt, ist die Agrarpolitik. Und das will ich kurz an der europäischen Agrarpolitik, die wird meistens GAP genannt, gemeinsame Agrarpolitik Europas, mal kurz erklären. Das ist für die, die sich noch nicht so mit da auseinandergesetzt haben, der zentrale Kostenfaktor eigentlich im europäischen Budget. Es geht um 57 Milliarden, was von der Europäischen Kommission für Stützungszahlungen, also Subventionen, aber auch zu einem kleineren Teil Mittel für ländliche Entwicklung ausgegeben wird. Also eine riesige Summe im Verhältnis auch zu anderen Ausgaben, Sozialstaatsausgaben und so weiter. Und die hat auch so eine ganz eigene Historie und die ist nicht unwichtig dafür. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es Bedürfnis, unbedingt die Produktionsmenge in Europa so hoch zu halten, dass es eine Ernährungssicherheit gibt. Das war so das Hauptziel, kein Hunger mehr in Europa. Und daraufhin haben sie sich schlaue Subventionen für Produktionsmengen ausgedacht. Hat natürlich zu einer massiven Überproduktion innerhalb kürzester Zeit geführt. Und das geht halt am allerfeinsten mit konventioneller Landwirtschaft, wo man ohne Ende düngt. Das wurde relativ bald kompliziert und durch WTO-Geschichten auch gar nicht mehr ganz erlaubt, dass man das so fördert. Heute wird das über Fläche gemacht, das heißt Flächensubventionen. Das Problem ist damit aber überhaupt nicht gelöst, ganz im Gegenteil. Es ist nach wie vor so, dass die Landwirtschaftszweige, die große Flächen brauchen, das sind ja zum Beispiel Weidewirtschaft, also Produktion von Fleisch im weitesten Sinne, oder natürlich ganzen Cash Crops, also die großen Flächen für Getreide, Kartoffeln und so weiter, die üblicherweise zum größten Teil konventionell gemacht werden, die haben einen riesigen Vorteil gegenüber den kleinen, zum Beispiel Gemüsebauern, die viel, viel weniger Fläche haben und deswegen eine ganz systematische Benachteiligung haben, von diesen Fördersystemen zu profitieren. Profitieren tut eben großflächige industrielle Landwirtschaft. Und dass sich das so durchsetzen konnte, das liegt wirklich so an den Kräfteverhältnissen innerhalb von europäischer Agrarpolitik. Es gibt eigentlich so drei grundsätzliche Richtungen. Die eine ist so die traditionelle, das sind die Bauernverbände, die seit den 50er Jahren das komplett dominieren, vor allem der Deutsche Bauernverband. Und deren Prinzip ist halt sozusagen, ja, wir sind ganz schutzbedürftig, wir brauchen ganz hohe Subventionen und wir wollen so einen abgeschotteten europäischen Binnenmarkt. Die haben aber zunehmend eigentlich so den angebenden Ton an eine neoliberale Fraktion verloren. Eigentlich so seit der Fordismus immer mehr auf Wettbewerbsfähigkeit ausgerichtet worden ist, hat sich so ein neoliberales Projekt, was sagt, nee, Landwirtschaft, da muss man nicht nur irgendwie etablierte alte Bauernfamilien drin haben, sondern das ist jetzt irgendwie Agri-Finance, das ist eine neue Art von Investitionsmarkt und dementsprechend hat es auch den deregulierten Regeln zu gehorchen, dass man hier Investitionen tätigen kann und dabei hohe Profite erwirtschaften kann. Diese Ausrichtung auf eine globale Wettbewerbsfähigkeit, die heißt natürlich auch, dass man die Externalisierung von Umweltkosten, also Schäden, die für die Gesellschaft entstehen, die aber nicht im Produkt eingepreist sind, weil die Kosten zahlen ja letztlich wir alle, indem unsere Umwelt zerstört ist oder indem staatliche Ausgaben die Folgekosten wieder auffangen müssen. Aber das Produkt selber ist billig und das muss es auch sein, weil nach dieser Logik ist das Wichtigste, auf globalen Märkten konkurrenzfähig zu sein. Und das ist natürlich das Wesentliche, worum gerade in so einer Agri-Finance-Veranstaltung wie heute Abend die Akteure da kämpfen, dass auf keinen Fall irgendwelche Regularien, die eine Ökologisierung zum Beispiel durch eine staatliche Intervention in dieses Feld auf keinen Fall durchgesetzt werden kann. Es gibt aber diese Fraktionen und ich fasse sie mal zusammen unter multifunktionale Landwirtschaft. Also es sind die, die sagen, nee, Landwirtschaft muss mehr bringen als einfach nur billig Lebensmittel herstellen, sondern Landwirtschaft betreibt Umweltschutz, Landwirtschaft betreibt Landschaftspflege, es geht um ländliche Entwicklung, wo können wir überhaupt noch leben in ländlichen Regionen, wenn überhaupt keine Menschen mehr dort arbeiten müssen, weil alles nur noch von Maschinen gemacht wird und so weiter. Und dieses Projekt der multifunktionalen Landwirtschaft, das wird irgendwie stärker. Irgendwie, das heißt, wir bewegen uns auf einem sehr, sehr kleinen Maßstab, aber das hat Einzug gehalten in das, was europäische Agrarpolitik ausmacht. Es bedeutet, dass diese Gruppen, wir sprechen jetzt hier irgendwie von Bauernverbänden, die deutlich kritischer sind, wir sprechen von Entwicklungsorganisationen, von Umweltverbänden und natürlich vor allem von sozialen Bewegungen, die das durchsetzen wollen, die haben in den letzten Monaten, und es gab eine GAP-Reform in den letzten Monaten, also alle 4 Jahre wird die neu aufgelegt in der Ausrichtung und es war so das Zeitfenster, wo alle ein bisschen gehofft haben, jetzt wird's anders, jetzt ist irgendwie alles klar, Klimawandel, die Böden sind im Eimer, die Ernährungssicherheit und vor allem Selbstbestimmung ist total am Ende. Eigentlich sind alle Menschen relativ unglücklich damit, was sie so zu beißen kriegen und da haben sich viele Kampagnen gegründet, die heißen dann Meine Landwirtschaft zum Beispiel, das ist wirklich ein großes Bündnis aus vielen Entwicklungs- und Landwirtschafts- und Umweltorganisationen und haben versucht, darauf Einfluss zu nehmen. Man muss sagen, trotz aller gut gemachten Versuche, das ist marginal geblieben. Nach wie vor bietet die europäische Landwirtschaftspolitik eigentlich nicht die Möglichkeiten, dass eine andere Art von ökologischer Landwirtschaft oder eine, die kleinteiliger ist, eine, die nicht von etablierten Großgrundbesitzern betrieben wird, sondern eine, die von jungen Initiativen zum Beispiel, und das wird ja gleich wichtig für uns, wenn wir über solidarische Landwirtschaft sprechen, die können kaum mehr auf die Art, wie sie es brauchen, Fördermittel erhalten. Das hat sich minimal verbessert, aber das ist nicht viel mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein. Gerade in Deutschland, sprechen wir über den deutschen Kontext, das ist ganz stark renationalisiert worden. Also nicht mehr auf der europäischen Ebene wie vorher, sondern ganz viel mehr Bundesstaatskompetenz. Also Deutschland kann jetzt entscheiden, ob und welche Regeln umgesetzt werden, gerade von den progressiven Regelungen, also Förderung für kleine Bauern, Förderung für ökologische Landwirtschaft, für Umweltschutzprojekte, die vielleicht gar nicht landwirtschaftlich sind, sondern einfach nur ein Biotop erhalten und so weiter. Und Deutschland hat sich mehr oder weniger, um mal platt zu sagen, dafür entschieden, so wenig wie möglich oder wie gefordert von diesen Regelungen umzusetzen. Wir hätten viel mehr Möglichkeiten dafür gehabt, rein von dem, was die europäischen Vorgaben waren. Ja, so haben wir jetzt eben das Problem, dass wir nach wie vor unter Bedingungen eigentlich Landwirtschaft betreiben müssen und eben auch solche Projekte entstehen müssen, die absolut dagegen sind. Obwohl die Bedürfnisse auch gerade von Bäuerinnen ganz stark sagen, wir brauchen aber irgendwas anderes. Es gibt ein Hofsterben ohne Ende. Also die soziale Frage unter Bäuerinnen ist eine ganz gewaltige. Wir haben wirklich eine Überalterung, die ist fatal. Wir haben ein Durchschnittsalter von Landwirten, das nähert sich mittlerweile dem 60. Also der durchschnittliche Landwirt ist fast 60 in Europa. Das ist ganz schön krass. Es gibt keine Branche, wo Menschen so alt sind. Und es liegt natürlich daran, weil keine neuen mehr nachkommen können. Kein Mensch kann sich die 1-2 Millionen, die so nötig sind, um konkurrenzfähigen Betrieb aufzubauen, mal eben aus dem Handgelenk schütteln. Das ist einfach nicht drin. Und entsprechend werden, wenn irgendwie Höfe gerade verkauft werden oder ein Land verkauft wird, das eben häufig von ganz Großen geschluckt. Und das ist ein zentrales Problem eben auch für das Entstehen vielleicht von solidarischer Landwirtschaft, die ja auf kleine Flächen, auf kleine neu entstehende Projekte oder zumindest auf die Fortführung von alten kleinen Betrieben spezialisiert ist. Nicht zuletzt sind natürlich Lebensmittelmärkte einfach, die überhaupt nicht reguliert sind, das zentrale Druckmittel. Also wir haben einfach einen krassen Preisdruck. Nirgendwo sind Lebensmittel so günstig auf der Welt wie in Deutschland, gerade im Verhältnis zum Einkommen der Menschen. Und dieser Druck, dass es so billig sein muss und Hartz IV und so weiter wird da genau an diesen billigen Preisen bemessen und daran durchgerechnet, die machen eigentlich, dass es gar nicht anders funktioniert, als ständig unter krassem Preisdruck zu produzieren. Da muss sich erstmal eine andere Form von Landwirtschaft dagegen abgrenzen und gute Gründe haben, wieso Menschen mehr dafür ausgeben müssen. Und ja, mal gucken, ob es wirklich am Ende immer mehr sein muss, aber tendenziell wird es nicht billiger, als bei Penny irgendwie den richtigen Schrott einzukaufen. Also ich will damit eigentlich zeigen, diese Rahmenbedingungen, die sind so institutionell verankert und die wurden auch schon über lange Jahre hinweg, gerade in den letzten Monaten, so massiv angegriffen und trotzdem wurden die kaum ins Wanken gebracht, dass wir uns ernsthaft fragen müssen, ob wir es schaffen, diese ganze Landwirtschaft als solches gerade umzukrempeln. Also das wäre immer auch mein Wunsch zu sagen, hey, lass uns die gesellschaftlichen Verhältnisse daran ändern. So, wir sind das Problem, wir brauchen eine andere Landwirtschaft, also machen wir andere Regeln. Ist doch klar, klappt gerade irgendwie nicht. Und naheliegend ein bisschen so, dann machen wir halt Alternativen, dann machen wir halt was Eigenes. Das haben die Biolandwirte seit den 80ern ganz viel versucht. Das versuchen so Labis heute. Die Biolandwirtinnen, die in den 80ern eben für Biomärkte angefangen haben zu produzieren, sind mit einem riesigen Problem konfrontiert, dass diese Biomärkte eben auch zu krassen Massenmärkten geworden sind. Man kann das heute im Supermarkt kaufen, das ist in keinster Weise anders, weil unter den gleichen kapitalistischen Bedingungen und dem gleichen Preisdruck wie konventionelle Landwirtschaft. Das führt in der Konsequenz notwendigerweise zu einer Verarsche von Siegeln. Nicht unbedingt, dass diese Siegel in dem, was sie sagen, missachtet werden, aber natürlich wird Landwirtschaft weiter unter massivem Einsatz von fossilen Brennstoffen betrieben. Die Dinge werden aus Spanien hierher gekarrt, die Flächen sind riesig und die Äcker müssen dann eben auch, die Trecker müssen weit fahren, um von einem Acker zum anderen zu kommen und so weiter. Die Monokulturen sind in der Biolandwirtschaft auch nicht besser. Die sind riesig, wenn man in Mecklenburg-Vorpommern guckt, das sind auch Biolandwirtschaften, die da so diese kilometerlangen Felder haben, wo sich nichts verändert. Und saisonal und mit weniger Wegwerfen ist da auch nicht unbedingt in Sicht. Ich will damit sagen, die Biolandwirtschaft war und ist für viele ein Hoffnungsschimmer immer auch gewesen, aber sie hat es halt nicht in der Form umgesetzt. Und da würde ich jetzt auch Kathi so ein bisschen widersprechen. So ja, wir brauchen zwar diese Anbaumethode, aber nicht auf die Art. Also die Art, ich will die nicht schlecht reden, aber sie funktioniert gerade nicht, um einen wirklichen ökologischen Wandel zu bringen und schon gar nicht funktioniert sie, einen sozialen Wandel zu bringen. Also ein sozialer Wandel, der eben wirklich schafft, diese zugrunde liegenden Ausbeutungsverhältnisse einer kapitalistisch strukturierten Warenproduktion auf den Kopf zu stellen. Es bleibt dabei, dass eine Ausbeutung stattfinden muss und die kann nur entweder auf Kosten von Umweltproduzentinnen oder Konsumentinnen gehen. Und solange Lebensmittel in dieser Form eine Ware sind und diesen Preisdruck ausgesetzt sind, sich unter Wettbewerbsbedingungen und Externalisierung von Umweltkosten behaupten zu müssen, ist diese Ausbeutung von Mensch oder Natur die logische Folge. Logische Folge ist dann halt Wachstumszwang, ist das Zentrale, was von Landwirten erwartet wird. Die müssen immer mehr produzieren zu immer günstigeren Preisen. Da kann man nicht nachhaltig wirtschaften, auch nicht biologisch. Unter kapitalistischen Marktbedingungen ist Profitabilität das, was entscheidet und nicht Bedürfnisse, die regulieren oder entscheiden, wie wir Landwirtschaft gerne hätten. Das Kapital, die eben das Geld einsetzen, um anschließend auch einen Mehrwert daraus zu ziehen, sind die entscheiden dürfen, weil üblicherweise sind Betriebe, ob konventionell oder biologisch, nicht unbedingt demokratischer. Aber basisdemokratische Landwirtschaft ist eigentlich das, was wir bräuchten, um genau diese Entscheidungen, die mit dem nötigen Fachwissen, wie du es gerade beschrieben hast, logisch irgendwie für uns umzusetzen sind, aber wir haben halt nicht das Recht, darüber zu entscheiden. Und genau das müssen wir uns aber holen. Im Sinne von einer Selbstermächtigung, dass wir, also auch die Konsumentinnen, darüber entscheiden, wie und unter welchen Bedingungen wird angebaut, wie und unter welchen Bedingungen und was. Wir brauchen also, um das mal, um dem ein Wort zu geben, einen sozial-ökologischen Wandel. Also ein ökologischer Wandel alleine genügt nicht, weil ökologische Fragen sind immer soziale Fragen, also Fragen von der gesellschaftlichen Ausrichtung, Produktionsweise. Das ist letztlich eine Frage, die sich damit entscheiden, auch auseinandersetzen muss, wie die Produktionsverhältnisse im Kapitalismus prinzipiell strukturiert sind und ob im Besitz von Einzelnen die Produktionsmittel eingesetzt werden, um Profite zu erwirtschaften oder ob Lebensmittelproduktion damit überhaupt nichts zu tun haben sollte und wir das selbst übernehmen müssen. Das Schlagwort an der Stelle ist Ernährungssouveränität. Das ist das, was die Bewegungen aus dem globalen Süden, Niellini-Deklaration, Via Campesina und so weiter seit langem fordern. Also das Recht, demokratisch darüber zu bestimmen, wie unsere Lebensmittel hergestellt werden, unter welchen Bedingungen. Und uns das wieder zu nehmen, bedeutet halt, die Herrschaft des Agri-Business auch wirklich anzugreifen und dem alternative Produktionsmodelle auch entgegenzustellen. Damit wir die auch wirklich überzeugend darstellen können, müssen wir auch jetzt und nicht erst irgendwann in der Zukunft, wenn wir mal den Kapitalismus überwunden haben, beweisen, dass es geht. Und solche Praxen, in denen wir mal kollektiv den Kapitalismus verlernen, halt auch jetzt in die Praxis umsetzen. Und mal sehen, ob solidarische Landwirtschaft dieses Mittel ist, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen, ohne die Umwelt zu schädigen, um solidarisch uns selbst zu ermächtigen, die Dinge in die Hand zu nehmen. Und dazu müssen wir uns jetzt mal die Details angucken, wie und was genau ist eigentlich anders, wenn ökologische Landwirtschaft auch noch sozial anders funktioniert, also solidarisch funktioniert.
Also, selber machen heißt die Devise. Wir hören jetzt genau aus dem Grund auch noch mal ein bisschen Lava 303 hier aus Frankfurt. Echt psychedelic, yeah.
We need love, yeah. Communication with the outer world. Communication with the outer world. Communication with the outer world.
Haben wir uns hier im ABS-Magazin schon mal unterhalten zum Thema solidarischer Gartenbau. Und zwar haben sich der Grandi und die Nada, unsere Moderatoren, unterhalten mit Reinhold und Wolfgang, auch vor einem Gartenbauprojekt, das sich eben solidarisches Zusammenarbeiten auch auf die Fahnen geschrieben hat. Wir hören da jetzt mal ein bisschen rein, was die Unterhaltung damals gezeigt hat, weil da gibt's ja ganz verschiedene Aspekte, die man herausheben kann. Also, jetzt Reinhold und Wolfgang unterhalten sich mit Grandi und Dada im ABS-Magazin hier bei Radio X.
Wir haben hier einmal den Reinhold sitzen und wir haben gesagt, dass wir dich erstmal so ein bisschen vorstellen. Reinhold, was hast du denn früher so gemacht? Erzähl mal ein
bisschen. Wie bist du denn eigentlich jetzt zu dem solidarischen Gartenbau gekommen? Also wie hat sich das so entwickelt? Also deine Geschichte, was hast du so gemacht die letzten Jahre?
Ja, die letzten Jahre, also ich bin relativ, eigentlich komme ich aus Berlin, bin relativ früh nach Frankfurt am Main tatsächlich für meine erste Berufsausbildung, bin dann aber wieder zurück nach Berlin nach der Ausbildung. Da haben wir dann, da ich von Kindheit an auch musikalisch unterwegs bin, ein Bandprojekt aufgebaut. Das hat sich dort schön entwickelt. Wir sind dann ein bisschen musikalisch durch die Lande auch wieder dann in Frankfurt gelandet. Dabei habe ich dann
vieles gemacht in Frankfurt.
Nein, es hat sich ergeben, dass ich meine Freundin kennengelernt hatte und wir haben hier auf einem Straßentheaterfestival zusammen gespielt gehabt. Dann sind wir zurück nach Berlin. Ich bin etwas vorher schon auf einem Gartenbaubetrieb gelandet. Wir hatten also ungefähr 2008 war das, da bin ich im Sommer in eine biodynamische, also in eine Demeter-Gärtnerei gegangen. Wir haben dort ein gemeinschaftliches Gartenbauprojekt aufgebaut. Ich habe dort 2,5 Jahre mitgemacht in den wesentlichen Prozessen.
Das heißt, du hast auch dort eine zweite Ausbildung
genau.
im Falle angefangen und beendet?
Ja, nein, beendet dort nicht mehr. Also ich habe sie dort angefangen, also die freie Ausbildung, biodynamischen Gartenbau. Bin dann, wir sind dann weiterverzogen nach Mecklenburg-Vorpommern. Dort habe ich dann in der Ausbildung selber noch schon eine eigene Gärtnerei gemacht. Die Ausbildung geht üblicherweise 4 Jahre. Nach 2 Jahren wird also gewechselt. Naja, ich bin dann in eine eigene Gärtnerei gegangen. Habe diesen sozialen, gemeinschaftlichen Gedanken weiterverfolgt. Dann sind, also durch die Kindesgeburt, sind wir dann nach Darmstadt familiärerweise gezogen. Und dort habe ich auch weiterhin diesen Gedanken des gemeinsamen Sozialen mit der Basis im Gärtnerischen aufgebaut, beziehungsweise in einem kleinen Projekt realisiert. Es hat mich also seit der Ausbildung in Brandenburg hat mich das immer weiter begleitet. Ich habe das an verschiedenen Standorten mit verschiedenen Bodenverhältnissen quasi, auch immer biodynamisch mit Präparaten dann von anderen Höfen, haben wir das aufgebaut und dann hat sich ergeben, dass ich Wolfgang kennengelernt habe.
Vielleicht nochmal, bevor wir kurz zum Wolfgang übergehen, was heißt denn genau biodynamischer Gartenbau? Darin hast du ja eigentlich deine Ausbildung gemacht.
Genau.
Ja. Was heißt das denn genau, biodynamisch?
Also das ist letztendlich für die Leute, die schon im Bioladen unterwegs waren, es gibt diese Demeter-Siegel. Ja. Das beinhaltet das letztendlich, also das ist das Siegel für den biodynamischen Anbau. Das ist letztendlich eine, ich sag mal, ganzheitliche Form von Verlebendigung der Bodenverhältnisse, die gesamte Landwirtschaft zu betrachten. Auch jetzt in dem Fall für mich explizit den Garten. Also es gibt eigentlich auch natürlich die Landwirtschaft, die biodynamisch betrieben wird. Also es sind also, ja, das geht zurück auf den Rudolf Steiner, der damals den landwirtschaftlichen Kurs abgehalten hatte. Und da heraus haben sich sehr viele Demeter-Betriebe schon von damals, 24, haben sich diese Höfe aufgebaut. Das wird jetzt dann, genau, dann wurde bei uns in Ostdeutschland damals, diese Ausbildung war noch recht frisch. Hier in Hessen gibt es die jetzt schon recht viel länger. Und das ist eine Plattform, wo eben jungen Menschen die Möglichkeit gegeben wird, auf Demeter-Betrieben Einblicke in die biodynamische Landwirtschaft zu kriegen, Gartenbau, sich darin zu qualifizieren und dann selber, so wie ich auch, das machen durfte, Gärtnereien oder Betriebe, ganze Betriebe natürlich auch in diesem Sinne zu führen.
Interessant. Was mich noch ganz persönlich interessieren würde, also du hattest dann sozusagen auf mehreren Höfen deine Ausbildung zu Ende gebracht. Das ist ja eigentlich ziemlich vorteilhaft, weil man natürlich in verschiedenen Höfen auch verschiedene Arbeitsweisen, Techniken und vielleicht auch dementsprechend biodynamisches Wissen sich aneignen kann.
Ja, das ist Sinn auch der Ausbildung. Das ist gewünscht, dass man den Betrieb wechselt, um in verschiedenen Schwerpunkten dann und verschiedenen Bodenverhältnissen und so weiter möglichst breit gefächert Einsicht zu erlangen.
Ja, das heißt, du hast auf jeden Fall viel Erfahrung gemacht bezüglich Landwirtschaft und hast dich damit quasi dein ganzes Leben ja da damit aufgegeben. Nee, schüttelst den Kopf so rum.
ja, ich wusste jetzt nicht genau, wie das meinst, darum habe ich es nochmal zurück. Also ich habe
eigentlich mit Landwirtschaft, also mit Gartenbau meine ich.
Ja, genau. Also ich habe gewechselt, würde ich dann jetzt sagen. Also ich bin damit nicht groß geworden.
Okay.
Also ich bin, man könnte sagen, eine Art Quereinsteiger. Ne? Ich habe hier in Frankfurt irgendwie erlebt, dass ich gerne natürliche, gesundende Verhältnisse zurück möchte. Und da haben die Zufälle dann so ergeben, dass ich in dieser Gärtnerei in Brandenburg gelandet bin. Und dann habe ich mich diesem Thema gewidmet, einfach aus der Erkenntnis heraus, dass in diesen Verhältnissen, da werden wir jetzt hoffentlich auch noch drüber sprechen im Laufe der Sendung, dass in diesen Verhältnissen eine Basis geschaffen werden kann für eine selbstbestimmte oder selbstverwaltete Lebensform. Ja, Lebensmittel spielen für mich eine wichtige Rolle, gesunde Lebensmittel.
Besonders.
Also nicht mehr nur noch Nahrungsmittel, sondern in dem Fall dann eben lebendige, also Lebensmittel. Das spielt dann alles damit rein, ne? Einen ganzheitlich gesunden Aspekt, der für mich immer wichtiger wurde dann in der Zeit. Ne? Also
vielleicht kommen wir jetzt nochmal zum Wolfgang. Wie bist du denn an dieses Projekt gekommen? Was ist deine Vorgeschichte zu einem Gartenanbau, zu einem solidarischen Gartenanbau?
Also zu dem Projekt würde ich sagen, bin ich durch Zufall gekommen. Das hat sich alles in die Richtung entwickelt und meine Vorgeschichte ist eine ganz andere. Ich bin also auch wie Reinhold vielleicht noch viel extremer ein Quereinsteiger. Ich habe also nach Schule, Abitur, Studium über 20 Jahre in der Automobilindustrie gearbeitet, im Management.
Also komplett anderer Bereich sozusagen.
Ein komplett anderer Bereich. Mit den Sorgen und Problemen, die wahrscheinlich viele in vergleichbaren, auch gehobenen Managementpositionen haben. Und irgendwann habe ich für mich die Entscheidung getroffen, das mache ich nicht mehr. Ich steige aus. Ja? Mit relativ wenig Fallback-Options, die ich hatte, sondern ich habe einfach meine Frau angerufen. Ich habe in der Zeit in Thüringen gearbeitet, bin also die Woche über gependelt. Ich habe meine Frau angerufen und habe gesagt, ich komme jetzt nach Hause und fahre da auch nicht mehr hin.
Ui, das ist ja schon ein sehr ernsthaftes Telefonat.
Das war ein ernsthaftes Telefonat.
Wahrscheinlich kann man im Nachhinein mit lustigeren Augen sehen, als vielleicht es da in dieser Zeit das war.
Ja, also die einzige Fallback-Option, die ich hatte, war, dass wir den Hof hatten. Ich habe also, wie gesagt, über 20 Jahre Management gearbeitet und habe vor 15 Jahren, dem Moment, in dem die Geburt des ersten Kindes anstand, habe ich einen Bauernhof gekauft, weil ich einfach wollte, dass unsere Kinder in der Natur aufwachsen. Und der ursprüngliche Plan war, dass wir dort einen Pferdebetrieb haben. Also der Hof, den ich mir ausgesucht habe zum Kaufen, der war einfach zu groß, nur für eine Familie. Eine weitere Nutzung war eben die Idee, dort einen Pferdebetrieb zu machen, den wir dann auch aufgebaut haben. Reitteile, Reitplätze, Pferdeboxen. Und so haben wir den Hof die ersten 10 Jahre betrieben. Irgendwann ist bei mir so die Idee im Kopf entstanden, dass ich gesagt habe, naja, also ich nenne jetzt einen kleinen landwirtschaftlichen Betrieb mit 10 Hektar Mainz. Und in der Überlegung, dass die verfügbare Fläche zum Anbau von Lebensmitteln weltweit im Verhältnis zu der Bevölkerungsentwicklung ja immer mehr abnimmt, habe ich irgendwann gesagt, naja, also wenn ich jetzt 10 Hektar Mainz nenne, dann habe ich auch eine Verantwortung, mit diesen 10 Hektar theoretisch eine gewisse Anzahl von Menschen zu ernähren. Und dann habe ich mir das so ausgerechnet und habe ich gesagt, naja, also ich muss mit dem Hof 100 Menschen ernähren.
Okay. Mhm. Ja? Wie bist du auf diese Rechnung gekommen? Ja.
Einfach in relativ einfachen Dreisatz, dass ich gesagt habe, was steht da an Fläche zur Verfügung und wie viel pro Kopf weltweit? Und dann habe ich gesagt, ich muss 100 Menschen ernähren, ohne klare Vorstellung, wie ich das machen möchte. Und dann habe ich angefangen mit Saisongärten, also dass ich selber was angepflanzt habe und dann Familien übergeben habe, die das weiter gepflegt haben. Ja, und irgendwann kam dann eben der Kontakt zu Reinhold und dann ist unser gemeinsames Projekt entstanden.
Wie seid ihr euch begegnet? Das würde mich wirklich gerne interessieren. Also wie seid ihr zusammengekommen? Wie seid ihr euch begegnet?
War es Liebe auf den ersten Blick?
Es war Liebe auf den ersten Blick. Wobei wir uns eine gewisse Bedenkzeit gegeben haben, glaube ich. Ja, kennengelernt haben wir uns vor 2 Jahren über einen Kontakt, den wir beide nicht so intensiv hatten, aber ja, es gab einfach einen Menschen, einen Ort und dort sind wir uns über den Weg gelaufen und sogar im Prinzip von dem Gastgeber auf der Veranstaltung, wo wir waren, auch noch ein bisschen zusammengeführt worden, weil er meine Geschichte ein bisschen kannte und die Geschichte von Reinhold kannte und dann hat er gesagt, ihr zwei solltet ihr euch mal unterhalten und das haben wir dann auch gemacht und uns ausgetauscht und und dann einen Besuch bei mir auf dem Hof vereinbart und dann hat das nochmal ein paar Wochen oder Monate gedauert und dann kam Reinhold und dann ging es los.
Jo, das waren unsere Unterhaltungen zum Thema solidarische Landwirtschaft, solidarischer Gartenbau hier im ABS-Magazin Arbeit, Bildung und Soziales, euer gesellschaftspolitisches Magazin hier bei Radio X. Schön, dass ihr zugehört habt. Ich denke, ihr habt vielleicht ein bisschen Erkenntnisse gewinnen können und seid vielleicht auch selber motiviert, mal ein bisschen selber was unternehmen. Sei es jetzt mal ein bisschen den Schrebergarten zu behaken oder auch mal ein paar Topfpflanzen auf dem Balkon. Da gibt's immer Möglichkeiten und kann man immer mal ein bisschen was ausprobieren. Natürlich habt ihr auch Möglichkeiten, wo ihr eure Lebensmittel einkauft, sozusagen da auch ganz klare Marken zu setzen und sagen, so machen wir das und so wollen wir das. Also, ABS-Magazin Arbeit, Bildung und Soziales. Ihr könnt diese Folge auch nachhören auf unserer Webseite absmagazin.de. Dort gibt's auch alle anderen Folgen, die wir sonst so in den letzten Jahren gesendet haben, zum Nachhören. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mittwoch. Bis dann.
ABS-Magazin.
ABS Magazin, das anspruchsvolle Journal für Politik.